SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ich begrüße Sie zur Sendung. Subventionsaffäre bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Luzern. Eine Untersuchung belastet die VBL-Spitze. Der Verwaltungsrat tritt zurück. Details gleich. Die Schweiz und der Fall Magnitsky. Die Bundesanwaltschaft will das Verfahren rund um eingefrorene russische Gelder einstellen. Die Hintergründe zur Geschichte von unserem Korrespondenten in Moskau. Die FDP und ihre Pläne für die nächsten Generationen. Was die Basis von der Enkelstrategie hält. Später bei uns. Und der Konflikt in Äthiopien schlägt Zehntausende in die Flucht. Die Geflüchteten erzählen Erschütterndes. Dazu der Bericht und das Tagesgespräch um eins mit der Frage: Gerät die Situation am Horn von Afrika außer Kontrolle? Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Luzern rumort es gewaltig. Heute Vormittag ist der gesamte Verwaltungsrat zurückgetreten. Ein externer Untersuchungsbericht wirft den Verkehrsbetrieben vor, sie hätten über mehrere Jahre rund 16 Millionen Franken zu viel an ÖV-Subventionen bezogen. Frage an Zentralschweiz-Korrespondent Christian Öchslin: Was war der Auslöser in diesem Fall?
Ja, im Nachgang zur sogenannten Postauto-Affäre wurde diesen Frühling bekannt, dass auch bei den Verkehrsbetrieben Luzern mit den ÖV-Subventionen etwas nicht stimmt. Konkret forderte der Verkehrsverbund Luzern, also der Besteller des ÖV-Angebots im Kanton Luzern, rund 16 Millionen Franken zurück. Diesen Betrag hätten die Verkehrsbetriebe zu Unrecht bezogen zwischen den Jahren 2010 bis 2017. Die Verkehrsbetriebe ihrerseits stellten sich dann aber auf den Standpunkt, es sei juristisch gar nicht klar, ob diese geforderte Rückzahlung überhaupt gerechtfertigt sei. Wenn schon, dann müsse die Stadt Luzern als Besitzerin diese Rückzahlung absegnen. Das hat die Stadt jedoch verweigert und hat dann sogar einen externen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben.
Und zu welchem Schluss kommt dieser?
Im Zentrum des Berichts steht die Holdingstruktur der Luzerner Verkehrsbetriebe mit Mutter- und Tochterkonzern. Diese Struktur sei errichtet worden mit dem Ziel, diese Gewinne über eine spezielle Verrechnungspraxis quasi ins Trockene zu bringen. Die Verkehrsbetriebe hätten sich auch geweigert, diese Verhältnisse offenzulegen. Sie hätten sich also nicht einwandfrei verhalten. Allerdings, das sagt der Bericht auch, die Spitze der Verkehrsbetriebe habe nicht die Absicht gehabt, sich mit diesen Gewinnen persönlich zu bereichern.
Nun zieht der Verwaltungsrat Konsequenzen und tritt zurück. Ist das eine Art Schuldeingeständnis?
Die Verkehrsbetriebe sagen klar Nein. Sie kritisieren den Bericht scharf, er sei einseitig und vorverurteilend. Die wichtigste Frage sei im Bericht gar nicht beantwortet, eben nämlich, ob diese geforderte Rückzahlung rechtmäßig sei. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung seien sich keiner Schuld bewusst. Schließlich hätten die Stadtregierung und auch das Parlament klar die Erwartung gehabt, dass das Unternehmen Gewinne erziele. Aber mit diesem externen Untersuchungsbericht sei das Vertrauen in die Stadtregierung nicht mehr gegeben und deshalb seien diese Rücktritte nun die logische Konsequenz.
Und ist der Fall jetzt erledigt oder könnte er noch strafrechtliche Konsequenzen haben?
Das bleibt Stand heute noch offen. Die Stadtregierung will von sich aus keine Strafanzeige einreichen. Das wäre Sache des Verkehrsverbundes Luzern oder des Bundesamts für Verkehr, sagt die Stadt. Ganz anderer Meinung ist hier allerdings die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments. Sie empfiehlt eine Anzeige, damit man eben abklären kann, ob etwas Strafrechtliches vorgefallen sei. Das heisst also, diese Subventionsaffäre wird die Luzerner Politik noch lange beschäftigen.
Danke, Christian Öchslin, direkt aus Luzern. Damit zu Annalisa Achtermann und weiteren Meldungen des Mittags in der Übersicht.
Wir beginnen mit den aktuellen Corona-Zahlen. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 4.946 neue Corona-Infektionen. Der 7-Tage-Schnitt liegt laut SRF-Data bei 4.784 Neuansteckungen. Damit sinken die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche. Die Positivitätsrate liegt nun bei 23%. Das heißt, von 100 Tests sind 23 positiv. Das BAG meldet außerdem 111 weitere Todesfälle. Trotz Corona-Krise will der Schweizer Rückversicherer Swiss Re weiter wachsen. Im Fokus hat der Konzern nach eigenen Angaben insbesondere Gesundheits- und Lebensversicherungsmärkte in Asien. Für die ersten 9 Monate hat Swiss Re einen Verlust von fast 700 Millionen Dollar ausgewiesen. Als Grund für das Minus gibt Swiss Re Rückstellungen in Milliardenhöhe an. Diese seien nötig, um allenfalls Corona-bedingte Schäden zu finanzieren, so Swiss Re. 2 griechische Privatspitäler in Thessaloniki müssen ab sofort auch Corona-Patienten aufnehmen und betreuen. Das hat die griechische Regierung mit einem Gesetz verfügt. Die staatlichen Kliniken sind nach eigenen Angaben am Limit. Trotzdem weigerten sich die privat betriebenen Spitäler bisher, ebenfalls Corona-Patienten aufzunehmen. Ihr Argument: Das Personal sei nicht entsprechend geschult, auch mangle es in den Privatspitälern an Möglichkeiten, die Patienten zu isolieren. Die Hafenstadt Thessaloniki gehört zu den Regionen Griechenlands, die am stärksten von Corona betroffen sind. Freilassung für eine schweizerisch-belarussische Doppelbürgerin, die in Belarus im Gefängnis ist. Das fordert eine Petition mit 9.500 Unterschriften. Außenminister Ignazio Cassis solle sich direkt beim belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko für die Freilassung einsetzen, so die Forderung. Seit der Präsidentenwahl im August kommt es immer wieder zu Protesten in Belarus. Dabei nimmt die Polizei regelmäßig zahlreiche Personen fest. Dieser Preis wird jedes Jahr an Nachwuchsforscherinnen und Forscher vergeben, der LATSIS-Preis. Dieses Jahr erhält ihn die Gravitationsforscherin Lavinia Heisenberg. Die 37-jährige ETH-Professorin bekommt die Auszeichnung für ihre detaillierte Untersuchung der Schwerkraft im Gebiet der theoretischen Physik. Heisenberg untersucht die Gravitation, eine von 4 Grundkräften in der Physik, aus verschiedenen Perspektiven. Der Preis ist mit 25.000 Franken dotiert. Und noch die Wetteraussichten. Im Norden ist es heute Nachmittag nur noch selten nass und es gibt einige sonnige Abschnitte. Im Süden ist es mit Nordföhn sonnig. Morgen hat es im Flachland Nebel- und Hochnebelfelder, die sich nur zum Teil auflösen. Sonst gibt es viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 3 bis 7 Grad, im Süden bei 10 Grad.
Mutmaßlicher Steuerbetrug im ganz großen Stil, ein Wirtschaftsprüfer, der unter ungeklärten Umständen in einem Moskauer Gefängnis stirbt. Das sind die Stichworte zum Fall Sergej Magnitsky, der international für Aufsehen gesorgt hatte. Bücher wurden darüber geschrieben, ein Film gedreht. Die Spur des Geldes führte auch in die Schweiz. Die Bundesanwaltschaft begann zu ermitteln und ließ über 18 Millionen Franken auf Schweizer Bankkonten einfrieren. Nun will sie das Verfahren nach fast 10 Jahren einstellen und den größten Teil der Gelder zurückzahlen. David Nauer in Moskau, worum genau geht es im Fall Magnitsky?
Ja, es ist eine Geschichte, Sie haben es angedeutet, wie aus einem 1000-seitigen Wirtschaftskrimi. Es ist also sehr kompliziert, aber auch, muss man sagen, sehr tragisch. Und ganz am Anfang dieser Geschichte steht Wirtschaftsprüfer Sergej Magnitsky. Dieser hat sich vor über 10 Jahren an die russischen Behörden gewandt und gesagt, er sei einem gewaltigen Steuerbetrug auf die Schliche gekommen. Es ging also damals darum, dass er sagte, da hätten russische Beamte insgesamt 230 Millionen Dollar aus dem Staatsbudget abgezweigt. Die russische Justiz hat dann aber nicht gegen diese mutmaßlichen Betrüger ermittelt, sondern gegen Magnitsky. Er wurde festgenommen und starb später unter ungeklärten Umständen in Untersuchungshaft.
Und was, David Nauer, hat dieser Fall mit der Schweiz zu tun?
Da spielt der ehemalige Arbeitgeber von Magnitsky eine Rolle. Bill Browder heißt er. Dieser hat sich zum Ziel gemacht, den Tod seines Wirtschaftsprüfers zu rächen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und er hat 2011 schon eine Strafanzeige in der Schweiz gestellt. Und darin heißt es, dass Teile dieses in Moskau verschwundenen Geldes auf Schweizer Banken liegen würden. Und tatsächlich hat man dann auf diversen Konten in der Schweiz ungefähr 18 Millionen Franken gefunden, die eben verdächtig sind. Und die Bundesanwaltschaft, Schweizer Bundesanwaltschaft, hat darauf ein Strafverfahren eröffnet, ließ dieses Geld auch beschlagnahmen und hat nun fast 10 Jahre lang versucht herauszufinden, was es mit diesen Millionen auf sich hat.
Jetzt hat die Bundesanwaltschaft mitgeteilt, sie wolle das Strafverfahren gegen die Inhaber der gesperrten Konten einstellen. Offensichtlich ist es ihr nicht gelungen, den Tatverdacht zu erhärten. Was können Sie aus russischer Sicht zu den Ermittlungen sagen?
Also hier in Moskau in der Öffentlichkeit haben vor allem die, wenn man so will, unorthodoxen Ermittlungsmethoden der Schweizer Ermittler für Aufsehen gesorgt. Das war ja so, das war ja bekannt auch in der Schweiz, dass ein Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft mit russischen Justizbeamten auf die Jagd ging. Die haben also zusammen Wildschweine und Bären hier in Russland gejagt und Ziel sei es eben gewesen, Informationen zu bekommen, unter anderem zum Fall Magnitsky. Und gerade oppositionelle Kreise in Moskau haben diese gemeinsamen Jagdausflüge stark kritisiert und haben den Verdacht geäußert, dass die Schweizer da schon also sehr eng mit den Russen verbandelt seien, mit den russischen Behörden und auch zu wenig hart ermitteln. Umgekehrt gab es Medienberichte, dass es eben die Russen waren, die gebremst hätten und die bei der Rechtshilfe, die die Schweiz gestellt hätten, nicht sonderlich kooperativ gewesen seien. Also mit anderen Worten, man hat den Eindruck, dass diese Zusammenarbeit zwischen der russischen und der Schweizer Justiz nicht besonders ersprießlich war.
Und wie wird der ganze Fall Magnitsky in Russland diskutiert?
Der Fall ist hier in Russland längst nicht mehr ein gewöhnlicher Kriminalfall, sondern das ist eine politische Sache schon seit längerem. Oppositionelle Kreise sehen in Magnitsky ein Symbol eigentlich für die Unmenschlichkeit der russischen Justiz, auch für die verbreitete Korruption im Land, also für viel von dem, was schiefläuft. Der russische Staat dagegen, der sieht den Fall zwar auch politisch, aber ganz anders politisch. Man muss sehen, dass der Fall Magnitsky die Beziehungen zwischen Russland und den USA stark belastet hat, weil nämlich die Amerikaner Sanktionen erlassen haben gegen russische Beamte, die schuld sein sollen am Tod von Magnitsky. Also aus Sicht des Kreml ist dieser ganze Fall längst zu einer Art westlichem Angriff oder einer weiterer westlicher Angriff auf Russland geworden, wenn man so will. Und also man sieht insgesamt, es ist ein wahnsinnig komplizierter Fall und man hat jetzt ja auch eigentlich den Eindruck, dass die Schweizer Bundesanwaltschaft auch nicht alle offenen Fragen klären konnte und eben nun das Strafverfahren einstellen möchte.
Aus Moskau Einschätzungen unseres Korrespondenten David Nauer. Ja, und das haben wir im Rendezvous noch für Sie bereit. Vermieterinnen und Vermieter dürfen künftig mit ihren Wohnungen höhere Renditen erzielen, zum Ärger des Mieterinnen- und Mieterverbands.
Jetzt werden noch die Renditen erhöht. Das ist eine unsoziale und mieterunfreundliche Politik,
sagt Generalsekretärin Nathalie Imboden. Und in Frankreich muss die Suchmaschine Google erste Zeitungsverlage für Inhalte entschädigen. Wir fragen, bekommen bald alle Verlage etwas vom Kuchen? Bei politischen Parteien geben in der Regel die Präsidien den Takt an, strategisch, aber auch inhaltlich. Seit einigen Monaten versuchen nun aber mehrere Schweizer Parteien, ihre Basis stärker einzubinden, mit grossen Umfragen bei allen Mitgliedern. Die FDP sogar bereits zum zweiten Mal. Diesmal wollte die Partei wissen, wie sich ihre Basis zur sogenannten Enkelstrategie der Parteispitze stellt. Heute hat die FDP die Umfrageresultate präsentiert. Gaudenz Wacker berichtet.
FDP-Präsidentin Petra Gössi sieht sich bestätigt. 87% der 120'000 Parteimitglieder und Sympathisanten zeigen sich mit dem aktuellen Kurs der FDP einverstanden. Das zeigt die Befragung von GFS Bern. Für die Parteispitze, so Gössi, sei es wichtig,
in diesen durch Corona geprägten Zeiten, wo ja keine Parteiversammlungen stattfinden können, dass eben unsere Mitglieder in einer sehr breiten Basis sich äußern können, dass sie mitwirken können.
Gut 13'000 Mitglieder haben sich eine halbe Stunde Zeit genommen und zig Fragen zu hauptsächlich drei großen Themenkreisen beantwortet. Altersvorsorge und Gesundheit, Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen. Dazu gehört auch Umweltpolitik. Das sind die drei Themen, die für die Parteispitze zentral sein sollen bei ihrer sogenannten Enkelstrategie.
Mit der Enkelstrategie, die wir da am Aufbauen sind, ergreifen wir genau für diese zukünftigen Generationen Partei.
Bereits letztes Jahr holte sich die Parteispitze mit einer Umfrage zur Klimapolitik ein Stück weit die Legitimation von der Basis. Die vorliegende Befragung soll nun zeigen, dass die Parteispitze auch mit ihrer Enkelstrategie auf dem richtigen Kurs sei. Zentrale Grundwerte des Freisinns werden von der Basis wenig überraschend bestätigt. Eigenverantwortung, Liberalisierung, Föderalismus. Die auf den ersten Blick vielleicht weniger erwarteten Ergebnisse finden sich in den Details. So geben fast 2/3 an, die Vorstellung einer 11-Millionen-Schweiz bereite ihnen Sorge. Eine EU-Skepsis lasse sich daraus aber nicht ablesen, so Petra Gössi. Für sie wichtig sei,
dass man aufzeigt, wie man diese Herausforderungen, die in der Gesellschaft klarerweise gegeben sind, oder niemand will in einer überfüllten Schweiz wohnen. Das heisst aber, da muss man die Antworten zum Beispiel in dieser Fragestellung über das Raumplanungsgesetz finden.
Eher überraschend skeptisch zeigen sich die FDP-Mitglieder auch gegenüber der Digitalisierung. Vizefraktionspräsident und Nationalrat Olivier Feller:
Eine bemerkenswert hohe Unsicherheit findet sich schlussendlich in Bezug auf die Einschätzung, ob die Digitalisierung eher eine Chance ist oder ein Risiko ist.
Über 40% sehen in der Digitalisierung nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Die Partei hingegen legt den Fokus klar auf die Chancen, so etwa in ihrem Positionspapier zum Thema, das den Titel «Chancen der Digitalisierung» trägt. Nun liegt der Ball wieder bei der Parteispitze. Die Erkenntnisse aus der Befragung will sie in die Enkelstrategie einfließen lassen.
SRF Verkehrsinfo von 12.46 Uhr. Achtung, in der Westschweiz auf der A9 Lausanne-Vevey zwischen Lausanne-Venn und dem Belmont-Tunnel. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Wohnungen sind in Schweizer Städten und Agglomerationen ein knappes Gut. Entsprechend teuer können sie sein. Nun könnten sie noch teurer werden, denn das Bundesgericht hat diese Woche ein wegweisendes Urteil gefällt, das den Vermietern höhere Mietaufschläge erlaubt. Der Mieterinnen- und Mieterverband ärgert sich mächtig über das Urteil und will nun politisch gegen höhere Renditen kämpfen. Raphael von Matz.
1, 2 oder 3%. Welche Rendite für einen Vermieter ist angemessen? Auf jeden Fall sei das Urteil des Bundesgerichts nicht im Sinne der Mieterinnen und Mieter, sagt Nathalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbands Schweiz.
Jetzt werden doch die Renditen erhöht. Das ist eine unsoziale und mieterunfreundliche Politik.
Worum geht es genau? Bei Streitfällen wendet die Schlichtungsstelle oder das Gericht zur Berechnung der Rendite eine Formel an, die auf den Referenzzinssatz abstützt. Dieser liegt aktuell bei 1,25%. Bisher galt die Formel, dass Vermieter für ihre Rendite maximal 0,5 Prozentpunkte auf den Referenzzinssatz draufschlagen dürfen. Das heißt, eine Rendite von höchstens 1,75% war okay. Wenn die Rendite höher war, galt sie als missbräuchlich. Doch nun hat das Bundesgericht diese Formel in einem Leiturteil geändert. Neu dürfen die Vermieter für ihre Rendite maximal 2 Prozentpunkte auf den Referenzzinssatz draufschlagen. Gemäss Bundesgericht ist bei Immobilien also neu eine Rendite von 3,25% zulässig. Das Gericht begründet die Änderung mit den seit Jahren sehr tiefen Hypothekarzinsen. Dadurch seien keine angemessenen Renditen möglich. Zum Tragen kommt der Gerichtsentscheid aber nur in Streitfällen, also nicht bei unveränderten, bestehenden Mietverhältnissen. Interessant ist, wie sich der Richterspruch aus Lausanne auf den konkreten Fall auswirkte. Die Vermieterin, eine Pensionskasse, hatte für eine 4,5-Zimmer-Wohnung eine Miete von knapp 2.200 Franken im Monat verlangt. Die Mieter gingen dagegen vor Gericht. Nach der alten Formel hätte der Mietzins nur noch 900 Franken betragen. Nun hat das Bundesgericht die neue Formel beschlossen und die Miete auf knapp 1400 Franken festgelegt. Die Mieter kamen also dank ihrer Beschwerde besser davon, trotz der neuen Formel. Erfreut über das Urteil zeigt man sich beim Schweizer Hauseigentümerverband. Die stellvertretende Direktorin Monika Sommer begrüßt den Richterspruch.
Wir sind zufrieden mit diesem Urteil. Wir sind der Meinung, dass dies angemessen ist.
Denn die bisherige Regelung sei nicht mehr zeitgemäß gewesen. Sie entstand zu einer Zeit, als die Hypothekarzinsen noch viel höher waren und die Formel deshalb auch viel höhere Renditen erlaubte. Dagegen kritisiert der Mieterverband, dass wegen den tiefen Hypothekarzinsen aktuell auch die Kosten für die Vermieter tiefer seien. Es gebe also keinen Grund für höhere Renditen. Unterstützung für höhere Renditen gibt es auch in der Politik. Der Waadtländer FDP-Nationalrat Olivier Feller hat eine parlamentarische Initiative eingereicht, die die neue Renditeformel Referenzzinssatz plus 2% ins Gesetz schreiben will. Der Nationalrat hat der Initiative bereits zugestimmt. Im Dezember entscheidet dann der Ständerat darüber. Wenn die Initiative durchkommt, will der Mieterverband das Referendum dagegen ergreifen, so Nathalie Imboden.
Wir würden diesen Entscheid mit allen Mitteln bekämpfen und wenn es sein muss, auch mit einer Volksabstimmung.
Umgekehrt die Position des Hauseigentümerverbands, wie Monika Sommer erklärt.
Wir unterstützen diese parlamentarische Initiative.
Gut möglich, dass der Kampf um die zulässige Höhe von Immobilienrenditen also an der Urne entschieden wird.
Kaum eine andere Behörde in der Schweiz hat ein so schlechtes Image wie die KESB, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die 2013 die früheren Vormundschaftsbehörden abgelöst hat. Kritiker sagen, die KESB habe zu viel Macht, bevormunde ohne Not Erwachsene und entreisse Eltern ihre Kinder. Der Kanton Zürich hat deshalb untersucht, wie gut es mit der Arbeit in der KESB läuft. Der Bericht wurde heute vorgestellt und kommt zum Schluss. Vieles läuft gut bei der Zürcher KESB, trotzdem gibt es noch einiges zu verbessern. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Gemäss der Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr zeigt der Evaluationsbericht zwei große Schwächen der KESB in Zürich auf.
Das Verfahren ist kompliziert, auch weil die Akteure so zahlreich sind und es dauert in strittigen Fällen zu lange.
Das ist eine Kritik, die auch die private Anlaufstelle Kescher gut kennt. Bei der Kescher melden sich jedes Jahr 1000 Betroffene, die ein Problem mit der KESB haben. Kescher-Gründer Guido Fluri sagt,
lange Verfahren können zu Frustrationen bei den betreffenden Menschen führen. Die brauchen eine Perspektive. Wenn immer möglich, sollen die Verfahren rascher durchgeführt werden, damit die Betroffenen mit der KESB gute Lösungen finden können.
Der Kanton Zürich will die KESB-Verfahren mit verschiedenen Massnahmen schneller machen, indem zum Beispiel gewisse Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Außerdem sollen die Gemeinden überprüfen, ob es mehr Ressourcen für die KESB braucht. Denn gemäss dem Bericht der Justizdirektion ist die Arbeitsbelastung in den 13 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden im Kanton Zürich hoch bis sehr hoch. Bei den ständig überlasteten Berufsbeiständen, die sich um hilfsbedürftige Erwachsene kümmern, ist gar eine personelle Aufstockung geplant. Handlungsbedarf gibt es außerdem bei den fürsorgerischen Unterbringungen in stationären Einrichtungen. Allein im Kanton Zürich kommt es 3000 Mal im Jahr zu dieser einschneidenden Massnahme. Das sei zu viel, findet der Kanton und plant eine mobile Kriseninterventionsstelle, um in prekären Situationen andere Lösungen zu finden. Guido Fluri von der Kescher Anlaufstelle begrüßt die verschiedenen Verbesserungsmaßnahmen. Sowieso habe die KESB aus verschiedenen Fehlern gelernt.
Die KESB hat sich vor allem in der Kommunikation verbessert, aber man muss weiter dranbleiben und auch die Kantone sind angehalten, weiter offen auf die Bevölkerung zuzugehen und zu kommunizieren.
Auch im Kanton Zürich soll die KESB besser kommunizieren. So gab Justizdirektorin Jacqueline Fehr heute bekannt, die KESB Winterthur Andelfingen lanciere nächste Woche einen eigenen Podcast.
Zu Verfahrensfragen, zu Erklärungen, wie die KESB arbeitet. Also auch solche Massnahmen werden künftig wichtig sein, um das Innenleben und das Funktionieren der Behörde besser erläutern zu können.
Am wichtigsten sei aber, dass die KESB Entscheidefälle, bei denen der Schutz der betroffenen Kinder und Erwachsenen immer im Vordergrund stehe, wurde heute betont. Das schaffe mehr Vertrauen in die KESB als reine Imagepolitur.
Seit zwei Wochen wird im Norden von Äthiopien gekämpft. Der Konflikt zwischen Äthiopiens Armee und der lokalen Tigray-Bewegungsfront treibt Tausende in die Flucht. Im Nachbarland Sudan sind in den letzten Tagen über 30.000 Menschen angekommen. Die Geflüchteten erzählen erschütternde Geschichten und sie bringen die Hilfsorganisationen an den Anschlag. Afrika-Korrespondent Samuel Buri berichtet.
Bei 37 Grad im Schatten sitzen die Menschen unter einfachen Holzunterständen in der steinigen Landschaft. Sie sind aus Äthiopien im Sudan angekommen und erzählen, was sie erlebt haben, wie Mark Halisayas gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Menschen werden getötet mit Gewehren, Messern, Macheten. Wir sind erst in die Wüste geflohen, dann haben wir uns in den Bergen versteckt, dann kamen wir hierher. Ein anderer Mann, Abraham Ales, schildert seine Flucht. Ich war 4 Tage in einem Haus bei Freunden versteckt. Dann hörte ich, dass sie von Haus zu Haus gehen, um Tigray zu finden. Als es dunkel war, sind wir sofort mit dem Auto weg. Der Konflikt zwischen der äthiopischen Armee und der Tigray-Befreiungsfront hat Tausende in die Flucht getrieben. Hintergrund ist eine Fehde zwischen Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed und der Lokalregierung von Tigray. Die Tigray hatten eigenmächtig Wahlen durchgeführt in der Provinz. Das wiederum bezeichnete Äthiopiens Zentralregierung als illegal. Vor 2 Wochen dann startete die äthiopische Armee eine Offensive, angeblich als Reaktion auf einen Angriff der Tigray-Befreiungsfront. Unterdessen gibt es Berichte von Massakern und gezielten Angriffen auf die Zivilbevölkerung von beiden Konfliktparteien. Darum strömen nun tausende Flüchtlinge täglich über die Grenze in den Sudan, erzählt Jens Hesemann vom UNO-Flüchtlingshilfswerk, der vor Ort den Aufbau eines Lagers koordiniert hat.
Die ersten Helfer waren die lokalen Gemeinden, die ihr das Wenige, was sie haben, mit den Flüchtlingen geteilt haben. Es gab da wirklich sehr rührende Szenen. Und auch die Regierung hat sehr positiv darauf reagiert. Sie haben die Grenzen offen gelassen, sie haben die Flüchtlinge aufgenommen und sie haben ein neues Land bereitgestellt, wo wir jetzt mit Partnern zusammen, wo UNHCR ein neues Flüchtlingscamp aufbaut.
Das Camp von Umrakuba befindet sich 70 Kilometer von der Grenze entfernt. Nachdem die Flüchtenden an der Grenze Essen erhalten, so Hesemann via WhatsApp, bringe die UNO sie ins Camp.
Dann erhalten sie ein Paket aus lokalen Baumaterialien, Matten, Holz, Stangen und Werkzeuge, aus denen sie sich dann eine Hütte bauen können, in der sie wohnen können.
Das Lager ist abgelegen. Stundenlange Fahrten über Rumpelpisten sind nötig, um die Menschen zu versorgen. Auf dem staubigen Boden in Umrakuba sitzt die junge Mutter Ravanakus und erzählt der Agentur AFP, was sie dringend brauchen würde. Es hat hier nicht genug Essen und Wasser. Meine Kinder sind krank, aber es gibt keine Medikamente. Sie sagen, Hilfe werde kommen, aber wir wissen nicht wann. Man sei überwältigt, gesteht Helfer Hesemann. Er hofft darum auf rasche Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft, damit die Flüchtlinge aus Äthiopien im Sudan zumindest das Nötigste haben.
Samuel Burri. Der Konflikt in Äthiopien und die Frage, was er für die Region am Horn von Afrika bedeutet, ist heute auch Thema bei uns im Tagesgespräch um 1. Auch Eritrea ist vom Konflikt betroffen. Im Echo der Zeit um 18 Uhr hören Sie deshalb, was er für die rund 40.000 Eritreerinnen und Eritreer bedeutet, die in der Schweiz leben und oftmals nur eine provisorische Aufenthaltsbewilligung haben. Über Google sind Inhalte von Zeitungen leicht zu finden. Damit kann der US-Konzern viele Nutzerinnen und Nutzer auf seine Suchmaschine lotsen, ohne dass er etwas für die Zeitungsinhalte bezahlt. Das stößt den Verlegern sauer auf. In Frankreich haben sich nun erste Zeitungen mit Google geeinigt. Google soll für News-Inhalte eine Lizenzgebühr bezahlen. Ist das jetzt der Durchbruch, auf den die Verlegerinnen und Verleger so lange gewartet haben? Die Analyse von Medienredaktor Salvador Atasoy.
Ist das der Durchbruch? Ja und nein. Ja ist es, weil erstmals überhaupt ein Gericht Google gezwungen hat, sich mit den Verlegern an einen Tisch zu setzen. Google hat das auch getan und ein Ergebnis präsentiert. Und nein ist es eigentlich noch nicht, weil vorerst geht es um 6 Titel, 6 von 100. Giganten wie die AFP, die große französische Nachrichtenagentur beispielsweise, sind noch nicht mit dabei. Zudem, was beschlossen wurde, ist unklar. Über die Höhe der Lizenzgebühr beispielsweise, die Google nun zahlen soll, ist noch nichts bekannt. Und trotzdem, es ist bemerkenswert, was da in Frankreich gerade passiert. Denn das Beispiel zeigt, das neue Urheberrecht, das 2019 in der EU beschlossen und in Frankreich bereits implementiert wurde, scheint bei Google zu wirken. Das dürfte Signalwirkung haben für alle anderen EU-Staaten. Der Wind für Google, das zeigt dieses Beispiel, hat in den vergangenen Monaten gedreht. Denn bisher hatte sich der US-Internetkonzern stets erfolgreich gewehrt, mit den Verlagen zu verhandeln, unter anderem mit dem Hinweis, die Verleger profitieren ja auch von Google. Die Suchmaschine bringt den Newsseiten viele Nutzerinnen und Nutzer. Oder ein anderes Argument, wenn Google dafür bezahlen soll, dann stellt Google den Service einfach ab. So geschehen vor Jahren in Spanien mit Google News. Auch in Frankreich hat Google genau damit gedroht. Doch diese erste Einigung zeigt, offenbar ist der Markt für Google viel zu lukrativ. Lieber Einnahmen teilen, als komplett zu verzichten. Und das ist auch verständlich, schließlich geht es um Milliardenbeträge. Was heißt das nun für die Schweiz? Die Verlege hierzulande, von Tamedia bis CH Media, hoffen ebenfalls auf eine Signalwirkung. Doch Vorsicht ist angebracht. Was, wenn sich die französischen Verlage mit einem Bruchteil der entgangenen Werbeeinnahmen haben abspeisen lassen? Taugt dieses Beispiel dann noch als Präzedenzfall? Zudem, was in der EU gilt, gilt nicht automatisch für die Schweiz. Die Verleger hoffen im günstigsten Fall auf eine schnelle Übernahme des Rechts. Doch bei uns wurde eben erst eine Revision des Urheberrechts beschlossen. Das EU-Leistungsschutzrecht wurde in dieser politischen Diskussion bewusst außen vor gelassen. Warum also sollte es nun plötzlich doch übernommen werden? Sollte sich diese Frage stellen, sind heftige Diskussionen und Widerstand vorprogrammiert. Auch darum, was jetzt in Frankreich passiert, ist ein Anfang. Ein Ende ist aber noch lange nicht absehbar.
Es ist eins. Gleich auf SRF 1 und 4. In Äthiopien kämpft die Armee seit gut zwei Wochen gegen Truppen aus der Provinz Tigray im Norden des Landes. Zehntausende Menschen sind bereits aus der Region geflüchtet. Die Äthiopien-Expertin Annette Weber ordnet den Konflikt ein im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Annalisa Achtermann.
In der Stadt Luzern treten drei Verwaltungsratsmitglieder der städtischen Verkehrsbetriebe zurück, und zwar sofort. Es geht um falsch verrechnete Subventionen in der Höhe von 16 Millionen Franken. Im Untersuchungsbericht dazu heißt es, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Verkehrsbetriebe hätten sich nicht einwandfrei verhalten. Der Kanton Zürich hat untersucht, wie gut die Arbeit bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB funktioniert und festgestellt, vieles läuft gut, einiges gibt es aber noch zu verbessern. Vor allem sollen die Verfahren kürzer und einfacher werden. Auch sollen KESB-Mitglieder mehr selbst entscheiden können. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 4.946 neue Corona-Infektionen. Damit sinken laut SRF-Data die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas. Die Positivitätsrate liegt nun bei 23%, das heißt von 100 Tests sind 23 positiv. Das BAG meldet außerdem 111 weitere Todesfälle.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.